Die Ausgangssituation ist ja die, dass es in der Vergangenheit einfach vermehrt Menschen im Steiger unterwegs waren, sowohl zu Fuß als auch auf dem Mountainbike. Dann gab es Anfang, Mitte Juli dann die Meldung, dass es illegale Mountainbike-Strecken im Steigerwald geben würde. Es gab Gespräche zwischen der Stadt Erfurt und verschiedenen Mountainbikerinnen und Mountainbikern. Es geht um jahrelang bestehende Dirt-Strecken und neu angelegte Mountainbike-Strecken. Das klingt alles jetzt erstmal total verworren. Können Sie mir und vor allen Dingen auch den Hörerinnen und Hörern erstmal die momentane Sachlage erklären? Warum gibt es jetzt auf einmal so viel Gesprächsbedarf zum Thema Mountainbiking im Steiger?
Das liegt zum einen daran, dass der Steiger ein sehr schöner Wald ist, der aus meiner Sicht auch sehr gut gemanagt wird und daher sehr attraktiv für die Erholung der Menschen ist. Das war immer schon so, das ist auch gut so. Der Steiger ist einer der am intensivsten zur Erholung genutzten Wälder in ganz Thüringen. Und das stellt alle dort Verantwortlichen eben vor besondere Herausforderungen. Für uns als Forstamt und zusammen mit der unteren Naturschutzbehörde und allen anderen Partnern in diesem Gebiet sind wir uns eigentlich einig, dass wir den Steiger als stadtnahen Wald erhalten wollen, mit seiner speziellen Waldqualität und einer besonderen Berücksichtigung der Erholungsfunktion. Diese Erholungsfunktion, die muss man im Steiger nochmal so ein bisschen näher erläutern. Und zwar, was heißt das, intensiv genutzter Erholungswald? Die gut ausgebauten Wege im Steiger, die liegen bei rund 80 Laufmetern pro Hektar. Das ist so knapp der 3- bis 4-fache Durchschnittswert des Landes Thüringen. Und das sind nur die breiten, befestigten Wege. Dazu kommen noch unendliche, unbefestigte Pfade, teils historisch gewachsen, teils neu, teils Abkürzungen. Die haben wir gar nicht mit erfasst. Das ist wahrscheinlich nochmal das Doppelte. Und im Steiger selbst, da gibt es nicht nur Bäume und eine große Artenvielfalt, sondern auch eine ganz große Vielfalt von menschlichen Nutzungsansprüchen. Die wollen da auch alle zurechtkommen. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt auch ganz gut hingekriegt. Speziell die Situation mit dem Mountainbike. Der Wald, das ist kein gesetzfreier Raum. Da gelten selbstverständlich Regeln, wie im Straßenverkehr auch. Und das ist auch gut so, weil diese Regeln, die haben wir uns als Gesellschaft selbst gegeben und die sollen unser Miteinander erleichtern und auch zum Beispiel so ein Stück Lebensqualität wie einen stadtnahen Wald auch miterhalten. Wir als Forstverwaltung und auch die untere Naturschutzbehörde sind keine Polizeidienststellen. Das können wir gar nicht sein, das wollen wir auch gar nicht sein. Wir arbeiten darauf hin, dass wir Gesetze und auch Regeln durch Beratung und durch Kommunikation durchsetzen. Das, denke ich, ist auch der beste Weg für die Bürger. Im Steiger gab es immer schon Nutzungen, die so im halblegalen Bereich stattgefunden haben. Diese Dirtrampen, die Sie erwähnt haben, zum Beispiel im berühmten Bunker, der eigentlich mitten in einem geschützten Landschaftsbestandteil liegt, auch immer mal der ein oder andere Fußweg mitten im Bestand oder der ein oder andere Radweg, der sich da neu gebildet hat. Und Rückbauten hat es im Steiger immer schon gegeben. Wir als Forstamt sind immer dann tätig geworden, sobald die Bodenoberfläche künstlich verändert worden ist und da Bauwerke errichtet worden sind, mit Rampen zum Beispiel. Und die sind von uns in den vergangenen Jahren, sobald wir sie entdeckt haben und die Kraft dazu hatten, immer zurückgebaut worden. Natürlich nicht innerhalb von Sekunden und natürlich kann man auch nicht jede Strecke sehen oder auch ahnden. Dazu haben wir gar nicht die Kraft. Vieles so im Graubereich, das war auch gar nicht so schlimm, dass jetzt ein öffentliches Einschreiten zwingend erforderlich gewesen wäre, sondern das hat man manchmal so im Dialog gemacht, wenn man die Leute kannte, einige Mountainbiker aus dem Dirt-Bereich, die kennt die Kollegen Uta Crispin als kleine Kinder und heute als junge Erwachsene und ich selbst hatte mit mehreren auch schon den ein oder anderen Termin, das ist was ganz Normales. So ein bisschen eskaliert ist die Situation durch die Corona-Zeit. In dieser Corona-Zeit haben sich die Menschen ganz stark auf die stadtnahen Waldbereiche täglich konzentriert, zum Spazierengehen, zum Joggen, zum Radfahren, zum Mountainbiken, zum Walken, zum Meditieren, zum Sammeln von essbaren Kräutern, als kleine Gruppe zum Singen, mit einer Waldaufführung und x anderen Nutzungsansprüchen. Und auch dieses Radfahren, das ist im Interesse der Menschen geradezu explodiert. In diesem Zuge, Schulen waren geschlossen, Skaterparks auch geschlossen, da hat sich die Mountainbike-Szene ganz vehement auf die Steigerrandbereiche gestürzt. Und da sind innerhalb weniger Monaten Strecken und Rampen entstanden in einer Vielzahl, wie wir das bis jetzt noch nicht gesehen haben. Also das haben ja auch alteingesessene Mountainbiker bestätigt, dass das ein neues Phänomen war. Und das hat solche Ausmaße erreicht, dass wir uns hier erstmal mit den Fachleuten verständigt hatten, wie wir perspektivisch damit umgehen wollen. Und haben uns gemeinsam so eine kleine Strategie erarbeitet und die wollten wir jetzt Stück für Stück umsetzen.
Sie haben jetzt eben gerade schon mal einige gesetzliche Rahmenbedingungen angesprochen. Welche Gesetze sind denn jetzt relevant, wenn man sich halt eben so eine Fahrradnutzung oder generell so eine Nutzung des Menschen von so einem Lebensort Wald anschaut?
Jetzt speziell für das Radfahren die wichtigsten Regelungen, die kommen aus dem Waldgesetz und aus verschiedenen Naturschutzgesetzen. Und Radfahren im Wald, das ist erlaubt, auf festen Wegen und auf befestigten Wegen. Auch jetzt im ganzen Steiger, da will auch niemand was dran ändern. Jeder Radfahrer kann das gesamte intensiv ausgebaute Wegenetz im Steiger mit seinem Fahrrad nutzen. Überhaupt kein Problem. Er muss eben nur ein bisschen Rücksicht auf die anderen Leute nehmen. Wenn ich aber sage, dieses normale Radfahren, das reicht mir nicht, das finde ich langweilig. Ich möchte Mountainbiken und zwar abseits der Wege und am besten noch mit Gefälle und mit einer Rampe, dann sagt der Gesetzgeber vom Waldgesetz her, das darfst du nur, wenn der Waldbesitzer das vorher mit dir vereinbart hat und wenn das auch ansonsten rechtlich zulässig ist. Hast du das nicht gemacht, ist das illegal. Und dieses illegale Mountainbiken kann sogar mit Geldbußen bis zu 1.500 Euro geahndet werden. Und wenn dabei Rampen gebaut werden, Bodenbewegungen stattfinden, dann greifen auch naturschutzrechtliche Regelungen. Da sind sogar Geldbußen bis zu 50.000 Euro möglich. Das sagt der Gesetzgeber dazu.
Jetzt haben Sie gerade eben nochmal gesagt, wenn man dann halt eben außerhalb von den befestigten Wegen zum Beispiel Mountainbiken möchte, weil Mountainbiken ist ja durchaus nochmal was anderes als eine Radtour durch den Wald, dann muss man das mit dem Besitzer des Waldes quasi absprechen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel aber auch im Thüringer Wald Langlaufstrecken, explizit ausgewiesene Loipen, die werden ausgeschildert, die sind separat von den Fußwegen, die werden sogar auch präpariert. Gibt es denn vielleicht auch jetzt mal vom Ski-Wintersport übertragen aufs Fahrradfahren ähnliche Konzepte, die da von Ihnen als Thüringer Forst betrieben werden, um halt eben auch Mountainbiking abseits von diesen befestigten Straßen zu ermöglichen?
Da gibt es jede Menge Konzepte und auch konkrete Beispiele. Wir haben im Thüringer Wald, in der Nähe von Oberhof, Ilmenau, südlich von Arnstadt, da gibt es ganz legale Möglichkeiten des Mountainbikens im Wald. Da hat nämlich genau das stattgefunden, was einfach erforderlich ist. Da haben sich Leute zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, Mensch, wo wäre eine attraktive Streckenführung und wie können wir das Ganze hier legal ermöglichen? Und wenn man solche geeigneten Gebiete findet, dann können da solche Modelle entwickelt werden. Wichtig bei diesen Formen sind immer zwei Dinge. Und zwar erstens, der Grundeigentümer, der muss damit einverstanden sein. Das hat nichts damit zu tun, dass der besonders eitel wäre, sondern mit diesen Strecken, da sind auch extreme Haftungsrisiken verbunden. Das ist diese berühmte Verkehrssicherungspflicht. Platt formuliert, wenn wir zum Beispiel als zuständiger Grundverwalter dulden würden, dass im Steiger extreme Mountainbike- und Jumprampen gebaut werden mit großen Gefällstrecken und wir tun nichts dagegen, um diese Nutzung dort zu unterbinden, dann können wir auch zum Teil haftbar gemacht werden für Unfälle, die dann dort passieren. Und diese Dinge, die sind gefährlich. Es hat auch schon einen Unfall gegeben. Und von diesem Haftungsrisiko, da möchte natürlich der Grundeigentümer freigemacht werden. Bei Privaten passiert es oft mit Geld. Im öffentlichen Waldeigentum ist es in der Regel so, dass man sich dann einen Träger für diese Strecke sucht, zum Beispiel einen Verein, und dieser Verein betreibt dann diese Strecke. Wesentlich bei den Strecken ist nämlich jetzt auch nicht die neu gebaute Rampe, die seit 3 Monaten im Wald steht, oder vielleicht auch der Einweihungstag, wenn die Radiomoderatorin kommt und alle sich freuen, was für eine tolle Lösung gefunden worden ist. So richtig interessant werden diese Strecken nach 4, 5 Jahren, wenn sie vielleicht nicht mehr so modern sind, wenn die ersten Rampen erneuert werden müssen, wenn das Holz anfängt zu morschen, wo es nicht richtig verbaut worden ist, wo Reparaturen fällig sind. Dann kosten diese Strecken richtig Geld und machen richtig viel Arbeit. Und dann braucht man einen Träger mit breiten Schultern, der das auch finanzieren kann. Der zweite Bereich, den man nur miteinander klären kann und der leider auch kompliziert ist, das ist, ich habe es vorhin mal so versucht anzureißen, so ein Wald, gerade wenn er stadtnah ist, da gibt es 100.000 Interessen. Hunderttausende. Und das ist nicht übertrieben. Die Walker mögen die Jogger nicht auf den Wegen. Da gibt es schon Konflikte. Wenn dann die Radfahrer dazukommen, gibt es nochmal Diskussionen. Dann haben wir noch die allgemeinen Spaziergänger zur Erholung, die Kindergruppen. Wir haben Waldkindergärten, die dieses Gelände dort nutzen. Wir haben Geocacher. Wir haben Baumkletterer, die immer wieder kommen. Mir selbst ist im Steiger schon jemand mit einem Hundeschlitten begegnet. Die fahren so mit 50 km/h über die Wege und er wollte dort trainieren. Und mit dem musste ich lange diskutieren und ihm klar machen, das ist ein ganz cooler Sport. Ich finde es auch toll, aber das passt nicht in dieses Gebiet, weil dann kriegen wir die anderen Erholungs- und Nutzungsformen nicht mehr hin. Und ich habe jetzt noch nicht mal von Jägern gesprochen, von Ornithologen, von Vegetationskundlern und von anderen Nutzungen oder nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Wenn man das alles unter einen Hut kriegen will und auch existierende Naturschutzgebiete, die dort nun mal existieren mit ihren Vorschriften, dann wird auch so einem grünen Wald ganz schnell so ein bunter Flickenteppich, auch mit gewissen Mauern, und da bleibt gar nicht mehr so viel übrig, wo man solche Nutzung auch noch reinpacken kann. Aber ich will da nichts vorwegnehmen, man kann sich damit beschäftigen, man muss das diskutieren, aber das ist ein ergebnisoffener Prozess. Ich persönlich glaube, dass es für den Steiger gewisse Nutzungen gibt, die dort leicht zu integrieren sind. Das ist fast alles, was derzeit dort stattfindet. Und dann gibt es ein paar Nutzungsformen, die man im Wald machen kann. Bogenjagd im Wald, dann Outdoor-Camps, mehrtägig von Leuten, die aus der Survival-Szene kommen, die Feuer machen im Wald, dort mehrere Tage leben wollen, sich autark ernähren. Schlittenhunderennen, Motocross, motorgetrieben, mit Allradfahrzeugen, mit Motorrädern. Da gibt es bestimmt auch viele Interessenten. Das halte ich aber für so konfliktträchtig, dass es in diesem kleinen stadtnahen Gebiet Steigerwald nur schwer unterzubringen ist. Wenn ich ein bisschen weiter weggehe von der Stadt, in größere Gebiete, da kann es möglich sein, dass man Räume findet, die dafür möglich sind. Mountainbike, Downhill, das ist aus meiner Sicht so in diesem Übergangsbereich. Das könnte sein, dass man dort eine passende Möglichkeit findet, die sich gut einnischt. Es könnte aber auch sein, dass es scheitert. Zwingend ist dafür, dass diese Mountainbike-Szene sich verdichtet. Das habe ich auch allen so gesagt, die jetzt bei mir angerufen haben oder bei anderen Stellen, zum Beispiel bei der Revierförsterin Uta Crispin, die mit denen auch öfter Kontakt hat. Ihr müsst euch verdichten, weil wir brauchen einen Ansprechpartner. Und wenn es eine Möglichkeit gibt für so eine Strecke, dann braucht man auch einen Träger dafür, der dann auch die Haftung übernimmt. Und wenn wir das nicht finden, dann erübrigen sich viele andere Gespräche schon.
Es zeichnet sich ja so ein bisschen ab, dass es sich verdichtet. Ich habe von dieser Online-Petition gehört, beziehungsweise habe die Seite besucht und es waren ja da auch schon knapp 800 Unterzeichnerinnen, die sich halt eben für Mountainbike-Trails im Steiger ausgesprochen haben. Aber Sie haben ja eben jetzt auch tatsächlich nochmal gesagt, es gibt verschiedene Konzepte, die man da jetzt fahren könnte, eben mit einem Träger, ein abgestecktes Gebiet, und der Träger kümmert sich letztlich dann darum, dass auch in 5 Jahren die Sicherheit zum Beispiel noch gewährleistet ist. Aber ich habe jetzt auch gerade so überlegt, auch um gerade diese verschiedenen Bedürfnisse, die Sie so erwähnt haben, parallel bedienen zu können. Ist es denn nicht auch für den Steiger denkbar, weil Sie haben ja eben auch gesagt, wie enorm riesig der ist, ja letztlich, oder was der für ein Wegenetz da auch bereitstellt, dass es auch wie abgesteckte Bereiche und Abschnitte im Wald gibt, die dann halt bevorzugt Fahrradbefahren sind, zum Beispiel um auch da wirklich Fahrradfahren im Wald und auch nah an der Stadt dran zu ermöglichen, ohne dass es halt zu Konflikten kommt?
Das muss man gucken. Ich könnte Ihnen jetzt hier das Blaue vom Himmel versprechen, aber das tue ich nicht, das wäre unredlich. Ich kenne den Steiger ein bisschen, ich kenne auch diese rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich halte das im Steiger für schwierig, nicht für unmöglich, aber für extrem schwierig. Und wenn, Träger gründen, sich an einen Tisch setzen, ergebnisoffen gucken. Was für mich wahnsinnig interessant war, das sind 2 Dinge. Erstens diese Mountainbike-Szene, ich wusste auch nie so genau, Mensch, wie groß ist die eigentlich? Wir stehen mit denen laufend im Kontakt. Allein im letzten Jahr hatte ich 4 Termine mit Leuten, die auch ein Interesse daran hatten, Mensch, ich fahre gern Mountainbike, ich will eine Strecke haben, wo ich nach der Schule, nach der Arbeit einfach aufs Rad und raus. Ich habe denen immer gesagt, Mensch Junge, setz dich doch in die Bahn, in 15 Minuten bist du im Gebirge, da gibt es Strecken ohne Ende, sogar ganz legal. Warum hier? Weil man das direkt nach der Arbeit haben will. Kann ich verstehen. Sobald ich den Leuten dann erklärt habe, bitte guckt, wo eine Haftungsmöglichkeit ist, wie man das übertragen kann, wie es sich einpasst, hat sich nie wieder jemand gemeldet. Weil genau diese Arbeit sich dann keiner machen wollte. Anscheinend war es dann doch leichter, woanders hinzufahren, oder man ist illegal irgendwo gefahren. Ich will damit sagen, das ist ein laufender Prozess, das ist nichts Neues für uns. Ganz normales Konfliktmanagement haben wir jeden Tag zwischen verschiedenen Nutzergruppen. Und so ist es auch hier. Das Besondere jetzt an diesem Mountainbike-Thema ist diese Corona-Zeit, die das gehypt hat, die viele Jugendliche dann auch in den Hang gedrängt hat. Diese Jugendlichen haben Eltern. Und es gab hier auch eine lokale Berichterstattung durch Medien, die das auch noch mal gehypt hat. Und ich bin sehr froh jetzt mit den Kontakten, die wir hatten, dass sich das alles sehr versachlicht hat, dass die Emotionen da rauskamen, weil niemand will hier das Fahrradfahren verbieten, überhaupt nicht. Ihr könnt überall Fahrrad fahren, aber ihr müsst euch nur an die Regeln halten. Und das, was jetzt irregulär passiert ist, illegal, das müssen wir zurückbauen, Stück für Stück. Und nur um mal so diese Größenordnung klar zu machen dabei, alleine in einem Naturschutzgebiet am Hochheimer Hang, da sind in einem Hang, in einer Strecke 40 Sprungschanzen drin, teilweise mit Holz, teilweise aus Erde gebaut. Und dann ist einfach mal Schluss. Also es gibt im Straßenverkehr Regeln aus gutem Grund und draußen eben auch. Und was da illegal jetzt kommt, das wird man nur Stück für Stück zurücknehmen können. Und über den Rest, da müssen wir reden. Und diese Gespräche, die sind ergebnisoffen. Wir stehen gerne dazu bereit. Unsere Adresse steht im Internet. Wir sind mit unseren Partnern gut vernetzt. Und eigentlich warte ich jetzt darauf, dass jemand kommt mit einem konkreten Vorschlag, mit einem konkreten Träger. Und dann müssen wir das mal im Detail durchprüfen.
Vielleicht jetzt nochmal abschließend eine Frage, weil Sie das eben auch schon mehrfach angesprochen haben, dass es vor allen Dingen jetzt eben auch zu Corona-Zeiten junge Leute waren, Jugendliche waren, die ja im Steiger auch auf dem Fahrrad unterwegs waren. Ist das nicht auch ein Potenzial, den Sie da als Thüringforst sehen, dass halt eben junge Leute vermehrt quasi in den Wald gehen und auch den Wald für sich erlebbar und nutzbar machen und halt ja da auch ein Interesse daran haben?
Also ich verlange hier vom Keinen, dass er den Wald jetzt als diffiziles Waldökosystem in allen Facetten wahrnimmt. So verblendet bin ich nicht, hoffe ich jedenfalls. Das ist für uns auch ein Thema, weil öffentlicher Wald, Gemeinwohlverpflichtung, die Menschen sollen sich im Wald erholen. Das finden wir klasse, das unterstützen wir auch. Wenn Sie unser Veranstaltungsprogramm kennen im Jahr, wir haben über 50 Veranstaltungen, die wir anbieten, von der Seniorenführung, Försterwanderung im Wald bis zur Abenteuernacht oder speziellen anderen Exkursionen, Holzernte für Profis hautnah, um genauso dieses Faszinosum Wald, so diesen Erholungswert auch wirklich zugänglich zu machen. Nebenbei, die Wege, die werden auch von uns unterhalten. Und das Geld erwirtschaften wir selbst. Da zahlt die Stadt Erfurt zum Beispiel gar nichts dafür. Die macht das auf ihren Flächen, aber der Landeswald, der wird allen ohne Kosten, finde ich auch richtig, zur Verfügung gestellt zur Erholung. Und das schützen wir und das wollen wir fördern. Wenn man sich aber im Wald erholen will, dann finde ich es wichtig, dass es ein Wald ist und kein Skaterpark, kein Spielplatz, sondern eben ein richtiger Wald. Und das ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Und wir haben uns vor Ort hier so gemeinsam dieses Leitbild entwickelt. Wir wollen den Wald jetzt nicht mit Erholungsbänken, Schautafeln, Brücken, Geländern vollstellen, sondern wir wollen den als Wald erhalten und so erlebbar machen, weil das eigentlich so diese besondere Qualität ist. Und diese anderen Formen, die integrieren wir gerne, wenn sie verträglich integrierbar sind. Also zur Erläuterung, die Infrastruktur zum Beispiel der Stadt, vom Stadtrand her, Leitungen, Trinkwasserleitungen, die fressen sich jeden Tag in den Wald hinein. Und das ist so ein permanenter Abwehrkampf, diese Grenzen wirklich auch dieses Lebensraums zu erhalten. Und solche Dinge wie ein Baumkronenpfad, wie ein Kletterwald, das könnte man auch tun. Aber wenn man das hier zulässt, ist unsere Meinung hier in der Waldszene, dann machen wir ein Stück von diesem Wald kaputt. So viel Spaß das eben auch machen kann in so einem Kletterwald oder einem anderen Kunstbauwerk, das ist dann eher an Orten besser aufgehoben, wo man eine größere Waldfläche und weniger Menschen vor Ort hat. So ist ein bisschen unsere Leitlinie bis jetzt. Aber das ist weder das Wort Gottes, noch ist das in Beton gegossen. Das ist ein permanenter Diskussionsprozess. Und Thema Mountainbike ist für mich ein schönes Beispiel. Im Wald, da geht es nicht um Bäume, da geht es um Menschen und um Interessen. Und das ist hier nichts weiter als ein öffentlicher Diskurs, wenn Sie so wollen, eine politische Willensbildung. Und das gehört zu einer lebendigen Gesellschaft mit dazu. Und wir begreifen uns da als lebendigen und aktiven Teil und versuchen, das Beste fürs Gemeinwohl rauszuholen dabei. Und wo das Gemeinwohl jetzt immer liegt, das ist ein Diskussionsprozess. Und der läuft gerade.